Deutschlandfunk. Musikjournal.
Mit Marie König einen schönen guten Abend. Es gibt Musikstücke, die unerschöpflich wirken. Man kann sich ein ganzes Leben damit beschäftigen und immer wieder was Neues darin entdecken. Die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach sind so ein Stück Musik, unzählige Male aufgenommen, neu interpretiert und umgedeutet. Und jetzt gibt es eine weitere Interpretation. In der Schweiz hat der isländische Künstler Ólafur Eliasson sie neu inszeniert mit einer Lichtinstallation und dazu gespielt hat der Pianist Víkingur Ólafsson. Darum geht es hier gleich. Außerdem sprechen wir über die GEMA-Reform mit dem neuen Präsidenten des Deutschen KomponistInnenverbands und wir berichten aus Brüssel, Frankfurt und Esslingen. Bachs Goldberg-Variationen wurden am Wochenende aufgeführt in einer kleinen Kirche in Meggen am Vierwaldstätter See. 500 Leute haben in dem Kirchenraum Platz. Es war ein exklusives Event, veranstaltet vom Lucerne Festival. Und exklusiv war es auch wegen der beteiligten Künstler, die beide international bekannt sind. Klavier gespielt hat der isländische Pianist Víkingur Ólafsson und dazu gab es eine Lichtinstallation vom dänischen, isländischstämmigen Künstler Ólafur Eliasson. Er nennt seine Licht- und Videoarbeit »The Shadows of Sounds and the Unforeseeable Shapes of Love«. Mein Kollege Jörn Florian Fuchs war dabei in Meggen. Wie kam es zu dieser besonderen Zusammenarbeit?
Der neue Intendant vom Lucerne Festival, Sebastian Nordmann, der versucht, eigene Impulse natürlich zu setzen, wie das jeder tut, der so ein Amt annimmt und dort beginnt. Und er hat nun Víkingur Ólafsson gewonnen für gleichsam das Kuratieren eines Festivals, das immer im Mai stattfindet. Das heißt Pulse. Und 3 Jahre wird Ólafsson nun dort besondere künstlerische Konstellationen schaffen. Natürlich selber auch auftreten. Und der Beginn ist jetzt eben doch spektakulär gewesen. Den Lichtkünstler Ólafur Eliasson, den kennen wir aus verschiedenen Kontexten. Er hat in der Tate Modern ja so eine große Sonne geschaffen, die ganz langsam aufgeht und wirklich ein riesiges Publikum angezogen hat und ist seit Jahren mit verschiedenen Lichtarbeiten, Lichtinstallationen, auch einer kleinen Sonne, einer Solarlichtsonne, die auch Kinder gerne benutzen, um ein bisschen Licht zu haben, wie eine Taschenlampe. Da ist ja Eliasson wirklich weltweit erfolgreich. Und der Hintergrund ist ganz spannend, denn Eliasson hat die Einspielung der Goldberg-Variation durch Ólafsson rauf und runter gehört. Und er ist offenbar Synästhetiker und hat dazu bestimmte Farben, bestimmte Strukturen imaginiert oder eben direkt erlebt und die beiden haben sich dann auf Vermittlung von Sebastian Nordmann in Island getroffen und dann kam man zusammen und sagt, wir machen dieses besondere Projekt. Ja, und das wurde jetzt uraufgeführt, muss man schon sagen, 3-mal insgesamt gespielt und bleibt wohl auch in diesem Raum dort, also sprich, es gibt keine internationale Koproduktion im Moment, was man bei diesem Team ja fast erwarten würde.
Die Kirche in Meggen am Vierwaldstätter See ist ja an sich schon spektakulär. Die Piuskirche ist ein moderner, kubischer Bau mit lichtdurchlässigen Marmorwänden. Was fügt Eliasson dann da an Lichtinstallationen noch hinzu?
Das Besondere ist, dass es Projektoren gibt, die von außen auf diese Kirche gleichsam projizieren. Also wenn man da drum herum geht, das ist so ein Bau so aus den 60er Jahren, das sind eben sehr dünne Marmorwände und von außen sieht das fast ein bisschen aus nach brutalistischer Architektur, also eine total moderner Kirchenbau. Und wenn man hineinkommt, ist das aber ein sehr behüteter, fast behaglicher Raum mit einem sehr spartanischen Altar zwar, aber man fühlt sich da eigentlich direkt wohl. und wir nehmen dann Platz auf den Kirchenbänken und dann ist es so, dass der Pianist wirklich fast im Dunkeln anfängt zu spielen, ganz, ganz vorsichtig, behutsam erstmal und plötzlich sehen wir an den Seiten überall Streben, die sind mal vertikal, die sind mal horizontal, das ist also wirklich erstmal relativ, ja, zurückhalten, was die Formsprache betrifft. Aber Eliasson, der auch mit seinem Team live das Ganze steuert, hat für jede der Variationen, für jeden Teil eine eigene, ja, wenn man so will, Lichtstimme komponiert, geschaffen und die wird aber angepasst, weil natürlich Olafsson ja bekanntermaßen, hat ja ganz oft die Goldberg-Variation in den letzten Jahren auch gespielt, immer versucht es ein bisschen anders zu machen. Das bedeutet, es ist schneller, es ist langsamer, es ist von der Dynamik auch ein bisschen anders. Und wenn ich natürlich für eine Variation etwas Festes programmiert habe, muss ich die ja auch alleine zeitlich anpassen. Also jedes Konzert ist anders. Und das ist zunächst in dieser abstrakten Lichtwelt erstmal. Und dann geht es aber in Farben und Form, die sind schon virtuos. Man sieht eine schwarze Sonne auftauchen und wieder verschwinden. Es gibt so angedeutete, man denkt immer, man will es entschlüsseln, es sind vielleicht Kunstwerke, aber es bleibt zu verschwommen, um zu schauen, ist das vielleicht Da Vinci, ist das vielleicht Michelangelo, das sieht man nicht so richtig, hat aber selber auch nochmal zu diesen Assoziationen von Eliasson, zu diesen Lichtassoziationen, hat man nochmal eigene Gedanken, die man weiterspinnt. Also das ist schon etwas ganz Neues, was ich in der Form dann bis jetzt noch nicht gesehen habe.
Víkingur Ólafsson hat im Vorfeld gesagt, er wünsche sich, dass man in diesem Konzert die Goldberg-Variationen in einem neuen Licht hört. Also er hat die Stücke eigentlich so gespielt, wie sie geschrieben wurden, aber durch das Licht soll man ganz neue Eindrücke gewinnen. Ist Ihnen das so gegangen?
Das ist mir so gegangen. Er ist ja auch bekannt dafür, dass er jedes Konzert ein bisschen anders spielt. Das ist so ein bisschen sein Markenzeichen ja auch. Und entsprechend ist natürlich auch das hier so gewesen, dass wenn man gerade jetzt die Studioaufnahme erkennt, dass sich doch ein bisschen jetzt unterscheidet. Aber die interessante Geschichte ist, das kann man vielleicht ein bisschen in die Werkstatt eines Kritikers auch mal jetzt blicken lassen. Das sind ja ganz viele Variationen und entsprechend sind es ganz viele Eindrücke, die man hat. Mal sehr konkret durchaus, wo man sagt, okay, da passiert nicht so ganz viel, das kann ich aufnehmen und mal ist es ein Overkill, weil es sind ja auch drei Wände, die man hat, links, rechts und vorne, die bespielt werden und in unterschiedlichen Lichtstimmungen getaucht sind. Da habe ich gemerkt, dass es total überfordernd ist, genau sich zu merken, aha, zu der Variation passiert jetzt das. Noch dazu ist ja das Licht in der Kirche nicht so, dass man wirklich mitschreiben kann. Und Eliasson sagte auch, eigentlich geht es eher darum, so einen Flow zu kreieren, in dem man hineinkommt. Also gar nicht so auf jedes Detail zu achten. Ich habe auch manchmal dann die Augen geschlossen, weil mir das ein bisschen zu viel ringsherum war. Aber Faktum ist schon, dass man, ja, man nimmt es auf der einen Seite, nimmt man es konzentrierter wahr, wenn man eben für einen Moment vielleicht die Ruhe sich gibt und die Augen schließt oder wenn eben nur ganz wenig passiert auf den Wänden. Wenn dann ganz, ganz viel passiert und es regelrecht filmisch wird, überlagert das natürlich das Ganze ein bisschen und die Konzentration geht eher aufs Licht. Es ist für Puristen vielleicht ein Problem, die sagen, warum soll man sowas machen? Ich möchte einfach nur einen Klavierabend hören. Ich finde aber auf der anderen Seite, wenn das mit so einem Aufwand und eben auch mit offenbar einer sehr, sehr langen Vorbereitung von beiden passiert, finde ich das schon eine legitime neue Konzertform und ich bin in diesen Flow schon hineingekommen. Ich brauche das nicht bei jedem Stück, ich brauche das auch nicht jedes Jahr, aber in diesem Rahmen, muss ich sagen, fand ich das schon sehr stark.
Also würden Sie auch sagen, diese Form Licht zu Musik, die es ja schon sehr oft gegeben hat, ist jetzt in dieser Konstellation nochmal neu gedeutet worden?
Ja, also wir können natürlich dann Scriabin etwa nennen, der ja auch schon eine Lichtstimme komponiert hat. Verschiedene Versuche gab es eben über Jahrzehnte ja schon, auch in den letzten Jahrzehnten etwas zu machen und mit diesem Kampfwort der Immersion auch zu arbeiten, dass wir also mitten im Geschehen sind. Und das ist eben dann doch in dem Punkt fast dann ein bisschen ehrlicher, weil es eben kein Raum ist, in dem wir herumlaufen, weil eben nicht wirklich konkrete Assoziationen dort auftauchen, sondern weil es eben auf einer sehr, sehr speziellen künstlerischen Ebene funktioniert, was das Licht betrifft, auch diesen Kirchenraum. Ich denke, da ist schon etwas Neues geschaffen worden. Und es ist ein schöner Auftakt auch, finde ich, für dieses Pulse-Festival und die neue Intendanz dort in Luzern.
Ja, dieses Festival Pulse ist ja quasi ein Teilfestival des Luzern-Festival, was dann eben über das ganze Jahr sich damit ein bisschen streckt. Also 4 Teilfestivals gibt es jetzt unter der Intendanz von Sebastian Nordmann. Was ist von Olafsson insgesamt noch zu erwarten? Wird er noch weitere solche neuen Konzertformen ausprobieren? Lädt er sich weitere so hochkarätige Gäste aus anderen Sparten ein?
Ja, also wir haben Friends and Family ein bisschen von ihm, das Danish String Quartet oder auch Patricia Kopaczynska ja etwa, die kommen noch in den nächsten Tagen und er wird dann wohl, was ich hörte, das ist dieses Mal auch schon ein bisschen zu spüren, aber das soll wohl in den nächsten 2 Jahren dann ausgebaut werden, noch ein bisschen mehr in die neue Musik gehen. Dieses Mal spielt er in 4 Tagen etwa Feldman, aber er hat ja eine große Affinität auch zur neuen Musik und ich denke, dass da auch weitere Formen zu erwarten sind. Also Sebastian Nordmann, mit dem ich kurz gesprochen hatte, der ist sehr offen dafür, mit eben so einem ganz hohen künstlerischen Anspruch und mit Parametern, die unbedingt stimmen müssen, eben diesen neuen Weg auch zu gehen. Also schauen wir mal. Ich bin sehr, sehr gespannt, auch vielleicht was an neuen Spielorten da noch entdeckt wird.
Sagt mein Kollege Jörn Florian Fuchs. Er war am Wochenende in Meggen bei Luzern und hat sich die Goldberg-Variation mit Lichtkunst von Olafur Eliasson angesehen. In der Konzertreihe, dem Mini-Festival Pulse, das der Pianist Víkingur Ólafsson kuratiert, gibt es am Donnerstag das nächste Konzert und die Reihe läuft dann noch bis Sonntag. Der Komponist und Hochschullehrer Wolfgang Fortner war eine prägende Persönlichkeit im Musikleben der Nachkriegszeit. 1987 ist er gestorben und heute nur noch wenig im Bewusstsein. Ein Grund dafür ist, dass der 1907 geborene Komponist im Nationalsozialismus mit den Machthabern zusammengearbeitet hat und er war NSDAP-Mitglied. Nach 1945 wurde Wolfgang Fortner aber als Mitläufer eingestuft und hatte daher kein Berufsverbot. Seine Oper Bluthochzeit, von der wir gerade einen Ausschnitt gehört haben, wurde 1957 uraufgeführt. Es ist ein Stück nach dem Theaterwerk von Federico Garcia Lorca. Bis zu Fortners Tod wurde Bluthochzeit viele Male gespielt, ist dann aber weitgehend von den deutschen Bühnen verschwunden. Jetzt hat die Oper Frankfurt das Werk neu inszenieren lassen. Elisabeth Richter hat es sich angesehen.
Eine Mutter beklagt den Tod ihres Sohnes. Von Anfang an hat sie den Lauf des Schicksals vorausgeahnt. Vor Jahren war ihr Mann und älterer Sohn von einer verfeindeten Familie getötet worden. Nun heiratet ihr jüngerer Sohn. Doch seine Braut war einmal mit Leonardo, einem Mitglied der verfeindeten Familie, verlobt. Zwar ist der inzwischen mit einer anderen Frau verheiratet, doch bei der Hochzeit flammt die alte Leidenschaft der beiden wieder auf. Leonardo und die Braut fliehen, der Bräutigam verfolgt sie. Im Wald kommt es zum Showdown. Beide Männer töten sich gegenseitig. Zurück bleibt die klagende Mutter. Nur wenige Bläser begleiten die Klage der Mutter. Die Linien von Flöte, Oboe oder Fagott wirken wie in den Raum geworfene Punkte, die sich eher zufällig zu treffen scheinen. Wolfgang Fortners Musik drückt die Trauer und Verlorenheit der Mutter ungeheuer poetisch aus. Und die Musiker des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters unter Dirigent Duncan Ward spielen mit berührender Intensität. Diese poetischen Reflexionsinseln stehen neben Passagen von immenser dramatischer Wucht, die Wolfgang Fortner für die abgründig zerstörerischen Rachegefühle der verfeindeten Familien erfunden hat. Fortners Oper Bluthochzeit von 1957 basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von Federico García Lorca von 1933. Inspiriert von einer wahren Begebenheit entfaltet sich eine große Anklage gegen gesellschaftliche Zwänge, gegen zerstörerische Begierde, Unterdrückung, Gewalt, für mehr individuelle Freiheit. Sowohl Fortner als auch Lorca waren homosexuell. Beide erlebten gesellschaftliche Zwänge hautnah. Lorca wurde von den spanischen Franco-Faschisten ermordet. Wolfgang Fortner kollaborierte mit den Nationalsozialisten in Deutschland, möglicherweise auch aus Angst, dass seine Homosexualität entdeckt werden könnte. Außerdem sah er sich in den 1930er Jahren einer politischen Kampagne ausgesetzt, die ihn als Kulturbolschewisten diffamierte. Nach dem Krieg wurde er als Mitläufer entnazifiziert. Als Komponist und Lehrer, unter anderem von Hans-Werner Henze, wurde Wolfgang Fortner einer der prägendsten Musikerpersönlichkeiten der jungen Bundesrepublik. Regisseur Alex Olé und sein Bühnenbildner Alfons Florenz haben entsprechend den finsteren seelischen Abgründen auch ein düster, depressives, schwarz-graues Ambiente entworfen. Dominierend sind dünne Wände, rechteckig und parallel zueinander stehend, die immer wieder aus dem Schnürboden heruntergelassen werden und enge, fast klaustrophobische Räume entstehen lassen. Je nach Beleuchtung zeigen die Wände ein schroffes, abweisendes Felsrelief oder sie sind durchsichtig. Hinter ihnen deuten sich Parallelhandlungen an oder der tödliche Kampf der beiden Rivalen um die Braut. Fast alle Personen hat Kostümbildner Luc Castells in schwarze Kleidung gesteckt. Nur die Braut und Leonardo tragen gelegentlich weiß. Hellere Kleidung tragen auch zwei allegorische Figuren, die im zweiten Akt im Wald auftreten. Der Mond und der Tod. Sie stehen als Naturkräfte für die Unausweichlichkeit des Schicksals, das der Mond mit seinem hellen Schein beleuchtet. Und sie führen die Handlung in surreale, poetische Sphären. Gleichermaßen lyrisch und erregt vermittelte Tenor A.G. Glückert in der Rolle des Mondes die Tragik und Unbarmherzigkeit des Schicksals. In einem Federkleid tritt Daniela Ziegler als der Tod als Bettlerin auf, was sich aber in der Regie von Alex Olé kaum vermittelt. Es ist eine Sprechrolle. Wolfgang Fortner hat seine Oper als eine nicht häufig anzutreffende Mischform zwischen Oper, Schauspiel und Melodram angelegt. So sind der Bräutigam und der Brautvater reine Sprechrollen. Dass die Handlung im ländlichen spanischen Ambiente spielt, bildet Fortner dezent mit folkloristischen Anklängen ab. Sein Stil ist weitgehend atonal, frei dodekaphonisch angelegt, harmonisch und formal in der theatralischen Mischform, wohl auch von der zweiten Wiener Schule inspiriert. Faszinierend ist dabei, dass Fortners Musik nicht nur eine ungeheure dramatische Kraft hat, sondern es gelingt eine starke Sinnlichkeit mit intensiven Melodien oder farbiger Instrumentation. Und das ist ein Messer, ein winziges Messer, das halb auf es halte. Trotz der Abgründigkeit der Gefühle vermisste man in der Regie von Alex Olé passagenweise eine lebendige szenische Interaktion. Doch durch die fokussierte musikalische Leitung von Duncan Ward gab es eine nicht nachlassende Spannung. Sängerisch war die Produktion exzellent besetzt. Voran die erschütternd leidenschaftliche Darstellung der Mutter durch die ebenso dramatische wie lyrische Mezzosopranistin Claudia Mahnke. Eindrücklich die Flexibilität, aber auch die dramatische Stimmkraft der Sopranistin Magdalena Hinterdobler als Braut, kernig draufgängerisch der Bariton Mikołaj Trąbka als Leonardo. Nachhaltig bleibt die starke Musik von Wolfgang Fortner im Gedächtnis. Rigide gesellschaftliche Zustände, Unversöhnlichkeit, männliche Gewalt, Unterdrückung sind auch heute in vielen Gesellschaften präsent. Insofern hat Fortners Bluthochzeit eine erschreckende Aktualität. Verdienstvoll, dass die Oper Frankfurt sie vorgestellt hat. Weitere Opernhäuser sollten sich für das Werk interessieren.
So, Elisabeth Richter über die Oper Bluthochzeit von Wolfgang Fortner. Die neue Inszenierung hatte Premiere am gestrigen Sonntag und ist noch bis Mitte Juni an der Oper Frankfurt zu sehen. Richard Strauss fand es ungerecht, dass die Komponisten so wenig an ihrer eigenen Musik verdienen und das meiste Geld in der Tasche des Verlegers landet. Deshalb hat Strauss im Jahr 1898 die Genossenschaft Deutscher Tonsetzer mit ins Leben gerufen, die Vorläuferin der GEMA. Vieles hat sich seither geändert in der Musik- und Medienlandschaft, aber es braucht auch heute nach wie vor eine Institution, die sich kümmert um die Urheberrechte von Komponistinnen, Songwritern und Verlagshäusern. Die GEMA war in der vergangenen Woche viel im Gespräch, weil eine Reform beschlossen wurde bei der GEMA. Die Trennung zwischen U- und E-Musik soll aufgehoben werden und ein wesentlicher Aspekt dabei ist die Neuverteilung von Fördergeldern. Wir haben mehrfach im Programm darüber berichtet. Vergangenes Jahr gab es schon einen Anlauf zu dieser Reform, der gescheitert ist. Vergangene Woche haben die Mitglieder nun dafür gestimmt. Und einen Tag vorher hat der Deutsche KomponistInnenverband einen neuen Präsidenten gewählt. Das ist Alexander Strauch. Und mit ihm konnte ich vor der Sendung über diese beiden Umbrüche reden. Die GEMA hat eine Reform beschlossen. Der Deutsche KomponistInnenverband hat einen neuen Präsidenten. Ich habe Alexander Strauch zuerst gefragt, wie hängt das zusammen?
Tradition ist beim Deutschen KomponistInnenverband, dass die Wahlen und auch die Mitgliederversammlung immer im Vorfeld einen Tag vor der GEMA-Versammlung stattfindet. Das ist gute alte Tradition. Und deshalb ergab sich das, der Wahlturnus des alten Vorstandes war vorbei, die 3 Jahre. So mussten wir uns jetzt sozusagen einen neuen Vorstand wählen.
Sie folgen als Präsident des DKV auf Moritz Eggert. Der ist gegangen und zwar nicht einfach nur, weil seine Amtszeit geendet hat, sondern wegen unerträglicher Konflikte im Vorstand des Deutschen KomponistInnenverbandes. Können Sie uns kurz mitnehmen? Was war da los?
Also da war höchstwahrscheinlich einiges los. Ich denke, da ist auch ganz viel gesagt worden, doch Eggert selbst. Ich würde jetzt lieber nach vorne schauen. Also mir geht es darum, tatsächlich wieder die Strömungen und Sparten im DKV zusammenkriegen, einen gewissen Neuanfang wagen. Und wir haben nämlich neben der GEMA-Reform natürlich noch ganz große Themen wie KI, Streaming, Zwangsinverlagsnahme, Nachwuchsprobleme, Ausbildungsprobleme für den Nachwuchs, dann die gesellschaftliche Spaltung. Also es gibt Baustellen ohne Ende. Und deshalb, glaube ich, ist jetzt meine Aufgabe, nicht nach hinten zu schauen, sondern einfach so ganz langweilig nach vorne zu gucken, weil es ist unglaublich aufregend, was uns jetzt hier erwartet.
Ja, ich möchte trotzdem da noch mal ganz gerne kurz bleiben, denn diese Konflikte, die hatten ja eben zu tun mit dieser GEMA-Reform. Die schauen wir uns gleich noch an. Moritz Eggert hatte sich da ganz konkret dagegen gestellt. Und da hat es eben im Verband deshalb auch große Spannungen gegeben bei Ihnen. Was sind da trotzdem noch für Wunden? Worum müssen Sie sich jetzt kümmern?
Naja, ich denke, es geht darum, dass wir wieder Mitglieder integrieren. Es sind ja einige ausgetreten aus dem Filmbereich und auch aus dem Pop, dass wir mit neuen Verbänden, die sich jetzt neu konstituiert haben, sozusagen in einen guten Modus Vivendi kommen. Denn die Aufgabe des DKV war ja eigentlich sozusagen der große Dachverband für alle Komponierenden in Deutschland zu sein. Wir sind nach wie vor ein Verband mit ca. 1000 Mitgliedern. Aber dennoch sozusagen müssen wir jetzt den Weg gemeinsam finden. Denn ich denke, wenn wir die großen Stakeholder sehen, wie die großen Unternehmen und so weiter, dann ist es zwar schön, wenn wir uns um unsere Sparten selbst kümmern, aber der Weg wird nur gemeinsam zu meistern sein. Das ist auch meine Agenda, weil ich denke, es geht um Zusammenhalt und jetzt sozusagen nicht um Wäsche waschen, die wir vorher schon gewaschen haben.
War es für Sie naheliegend, diese Position zu übernehmen in dieser komplexen Gemengelage oder musste man Sie überreden?
Naja, wir haben schon natürlich vor allem nach KomponistInnen gesucht, weil wir wollten eigentlich dem Verband ein neues Bild nach draußen geben, ein neues Gesicht. Einfach nach dieser Situation, wie sie sich jetzt geboten hatte, wirklich schwierig gewesen, jemanden zu finden. Das heißt also dann letztendlich habe ich das auf mich genommen. Aber ich habe auch eine gewisse Lust dazu und ich denke, ich bin jetzt nicht ganz so bekannt, aber das ist ja auch eine große Chance, dass man eben jetzt einfach auch ein neues Bild des KomponistInnenverbandes vermittelt und eben Integrationsarbeit versucht.
Die GEMA-Reform, haben Sie gesagt, wird, Zitat, den Verfall des trägen Klassikmarktes beschleunigen. Wie macht sie das?
Ja, also ich denke schon, das wird Auswirkungen geben. Also jetzt spreche ich dezidiert nicht als Präsident, sondern als E-Komponist. Es wird Auswirkungen geben, auf Dauer natürlich auf Lizenzen, auf Tarife. Aus der Sicht eines E-Komponisten wird jetzt sozusagen ein gewisser Förderungsautomatismus nicht mehr so greifen in den nächsten Jahren, wie er bisher gegriffen hat. Wobei, das ist jetzt eine stufenweise Entwicklung. Erst ab 2030 sind wir dann in der ganz neuen Fördersituation angekommen. Und derweil starten dann auch schon neue Fördermodule. Wir sind sozusagen jetzt nicht mehr so exklusiv als E-Musik mit den 30%, wie wir es waren. Allerdings konnten wir ja auch jetzt in den letzten Momenten erreichen, dass zum Beispiel eben eine Förderkommission nicht durch den Aufsichtsrat bestimmt wird, sondern durch die Mitgliederversammlung gewählt wird. Mhm. Und da ist eben auch für die E-Musik sind Plätze vorhanden, die jetzt garantiert sind. Das heißt, also eigentlich kümmern wir uns nicht mehr allein um unsere Angelegenheiten wie früher im Wertungsausschuss, sondern jetzt sind wir halt alle gefordert, diese Förderstrukturen gemeinsam anzugehen, uns gegenseitig zu helfen, das gegenseitig anzugucken und eben auch wieder aus diesem Kampfmodus, den wir bisher hatten, herauszukommen. Also, weil nur dann werden wir wirklich ein gutes Modell irgendwie damit schaffen können. Und vielleicht wird es auch noch weitere Änderungen geben, weil ein Anfang ist ja nicht der letzte Anfang. Ja.
Ein großes Ziel war ja, den Nachwuchs zu fördern in allen Sparten. Inwiefern wird es jetzt aus Ihrer Sicht eingelöst?
Ja, das werden wir mit Spannung beobachten. Wir hatten ja als Fachgruppe E-Musik zum Teil Berechnungen angestellt, wie es zum Beispiel den Nachwuchs an Hochschulen treffen wird oder eben nicht treffen wird, im Sinne eben einer Verbesserung. Ich denke, es ist halt für die Leute vielleicht eine Möglichkeit, die ja von vornherein darauf setzen, viele Aufführungen zu haben und nicht nur eben so 2-3 Werke skrupulös zu schreiben, aber genau diese Leute, die natürlich, wenn sie einen Berufsstart machen, gucken, dass sie nicht viele Aufträge, sondern wenige Aufträge kriegen, nicht gleich groß durchstarten, sondern auch wirklich sehr konsequent an ihrer Klangsprache arbeiten, wird das natürlich ein Problem sein. Wobei natürlich, wenn sie dann eine Aufführung haben und das an guten Orten ist, da auch eine Förderung jetzt schon passiert. Also es kann auch sein, dass man vielleicht trotzdem früher zum Zuge kommt. Wir werden das einfach beobachten müssen. Ich nehme an, es gibt Kollegen, die bisher noch nie gut gefördert worden sind. Die haben vielleicht jetzt zum ersten Mal eine Förderung, die gar nicht hoch ist, aber überhaupt eine Förderung, auch in der E-Musik.
Also das heißt, da verändert sich auch was zum Positiven für den E-Musikbereich?
Das kann, wie gesagt, für manche Leute eintreten. Aber jetzt für die bekannten E-Musik-Komponierenden, die man so kennt, die auf den wichtigen Festivals sind, sind das natürlich erhebliche Einschnitte. Und für manche, die jetzt auch noch nicht zum Beispiel irgendwelche Professuren innehaben oder sich anderweitig finanziell abgesichert haben, ist das wirklich jetzt ein großes Wabonspiel, weil sie sich umorientieren müssen. Ihre Verlage werden sich natürlich jetzt auch nochmal genau fragen, wen sie verlegen können und wen nicht. Ob man sozusagen Sachen verteuern muss oder nicht. Ja.
Weil da eben einiges dann einfach von diesen Fördermitteln nicht mehr abgedeckt ist?
Genau, weil es einfach letztendlich hatten wir ja früher 30% dieser gesamten Fördermittel der GEMA. Jetzt sind es sozusagen als direkte Förderung nur noch 10% und dann eben Anteile in gewissen anderen Bereichen, die aber natürlich weitgehend das nicht kompensieren, was wir damals oder jetzt noch innehaben, was dann irgendwann damals sein wird, ja.
Die GEMA und der Deutsche KomponistInnenverband hängen ja auch in gewisser Weise zusammen. Im GEMA-Aufsichtsrat sitzen auch Mitglieder des DKV. Es ist aber jetzt in letzter Zeit eben der Eindruck entstanden, als arbeiten die beiden Institutionen eher gegeneinander. Welchen Kurs fahren Sie?
Also mein rein persönlicher Kurs wird sein, tatsächlich mit allen Seiten zu reden. Also das war auch jetzt vor der Reform eigentlich das Allerbeste, um jetzt im Zuge der Reform, wo wir eben diese letzten Verbesserungen wie diesen Demokratievorteil auch noch reinbringen konnten, überhaupt was zu bewirken. Das heißt, mit den scharfen Kritikern von E, aber auch sozusagen mit den scharfen Kritikern aus E, aber genauso mit Befürwortern oder mit Leuten, die eben das Ganze bedächtiger angehen und jetzt eben das Gemeinsame wieder suchen. Wir müssen einfach mit allen reden. Das ist vielleicht vorher eben nicht so der Fall gewesen, aus welchen Gründen auch immer. Und sozusagen jetzt im Dialog treten und im Dialog bleiben, das ist das Wichtigste, um halt überhaupt gemeinsam einen guten Förderweg zu finden und natürlich auch Probleme weiterhin adressieren zu können. Denn wir wissen, die Gegenseite schließt sich irgendwann, wenn man sie nur irgendwie hart kritisiert, sozusagen auch wenn man irgendwie Personen dann anfängt zu kritisieren. Das Beste ist eben immer dicke Bretter mit viel Gesprächen bohren.
Vielen Dank, Alexander Strauch, der neue Präsident des Deutschen KomponistInnenverbandes. Mit ihm habe ich gesprochen über die GEMA-Reform und seine neue Stelle. Danke Ihnen für das Gespräch im Deutschlandfunk.
Ja, vielen Dank.
Und dieses Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In der klassischen Sagengeschichte ist es das wohl schrecklichste Gesicht. Ein Frauenkopf mit weit geöffneten Augen und panischem Mund, statt der Haare züngelnde Schlangen, das Haupt der Medusa. Irgendwo hat es jede und jeder schon mal gesehen, auf Bildern von Caravaggio und Rubens oder auch auf einem Mosaik im Bonner LVR-Museum, das gerade restauriert wird. In Romanen, in Serien und Computerspielen kommt die Medusa vor, aber nur ganz selten in der Oper. Und das ändert sich jetzt. Seit vergangene Woche gibt es eine große neue Medusa-Oper. Sie wurde uraufgeführt am Musiktheater La Monnaie in Brüssel und komponiert hat sie der Engländer Ian Bell. Die Regie hat die US-Amerikanerin Lydia Steyer übernommen und Michael Struck-Schlohn war für uns in Brüssel. Guten Abend.
Guten Abend.
Lydia Steyer ist eine gefragte Opernregisseurin und für diese Oper, für Medusa, hat sie zum ersten Mal auch selbst das Textbuch geschrieben. Warum hat sie sich dazu entschieden?
Ich würde mal sagen, dass es nicht am Honorar lag, nicht zu ihren Gunsten. Dafür ist auch die Arbeit am Libretto auch viel zu aufwendig. Ich glaube, es war die Idee von Ian Bell, der immer schon eine Medusa schreiben wollte. Er hat schon mehrere Opern geschrieben. Und er konnte da Lydia Steyer durchaus mit diesem Stoff begeistern, weil sie doch einige, auch moderne Schichten in dieser mythologischen Geschichte entdeckt hat. Natürlich geht es um das Verhältnis der Geschlechter und speziell um die Brutalität und Rücksichtslosigkeit der männlichen Götter. Schon am Beginn, wir haben eben diese Stimmen gehört, da schallt übers Meer der Name Medusa. Und das ist der Gott Poseidon, der es auf Medusa abgesehen hat. Und sie flüchtet sich vor ihm in den Tempel der Pallas Athene. Aber das macht die Sache eigentlich nur noch schlimmer, denn Poseidon vergewaltigt sie dann im Tempel. Das ist die Geschichte. Und Pallas Athene bestraft dafür nicht den Gott selber, es gibt ja eine Hierarchie unter den Göttern, sondern die Unschuldigen. Medusa. Und sie nimmt ihr damit die Schönheit. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Medusenkopf. Sie verwandelt sie in ein Monster mit Schuppen und mit diesem Schlangenkopf, der alle Männer mit dem bösen Blick bannt und zu Stein werden lässt.
Diese klassische Medusa-Geschichte aus den Metamorphosen von Ovid, die endet damit, dass der Halbgott Perseus erscheint und Medusa dann umbringt. Damit ist das Problem der männermordenden Frau dann aus der Welt geschafft. Endet Medusa bei Lydia Steyer auch so?
Ja, es ist ein bisschen anders. Also sie verändert tatsächlich den Mythos. Es gibt ja diese Insel, auf die Medusa sich dann zurückzieht mit ihren beiden Schwestern, die auch noch eine Rolle spielen. Und dieser Perseus ist ja selbst in einer Notlage. So ist die Mythe. Er hat nämlich versprochen, Medusa zu köpfen, um seine Mutter Danae vor den Avancen eines aufdringlichen Freiers zu retten. Das ist quasi so eine Art Wette.
Klingt um die Ecke, ja, aber...
Es ist eine komplizierte Geschichte. Mhm. Und bei Lydia Steyr ist es jetzt so, und jetzt wird es fast ein bisschen wagnerisch vielleicht, dass diese gemeinsame Not, die Medusa und den Perseus in so einer Art Seelenverwandtschaft zusammenbindet. Also die ganze Oper über hat sie ein Wiegenlied übers Meer schimmern hören. Und das war eben das Wiegenlied der Mutter von Perseus. Und jetzt erkennt sie quasi in Perseus den Bruder in ihrem Geiste und bittet ihn am Ende, sie zu töten. Also sie selbst bittet ihn um ihr Leben, das er keine Zukunft besitzt, zu beenden. Also das ist schon eine ziemlich herbe Geschichte und auch nicht ganz einfach.
Mhm. Wir schauen mal auf die Musik. Die hat eben der Engländer Ian Bell komponiert. Er ist 1980 in London geboren und es ist schon seine 6. Oper. Er hat also durchaus Erfahrung mit dramatischen Stoffen und als Musikdramatiker. Wir hören noch mal einen Ausschnitt. Aus der Oper Medusa von Ian Bell. Das klingt toll, das klingt dramatisch und düster. Und man hat ja auch noch mal den Männerchor gehört. Taucht er nur am Anfang auf als Poseidon-Verkörperung oder kommt er noch mal wieder?
Ich glaube, er taucht am Schluss auch noch mal auf. Mhm. Aber am Anfang, das ist eigentlich die zentrale Szene. Man hat an diesem Beispiel ganz schön gehört, wie man heute eine Oper für ein großes Haus komponiert. Also da werden die Streicher ordentlich gefordert. Es gibt viel Schlagzeug. Ne? Man hat ja auch diese Metallinstrumente gehört, die dem Ganzen was Archaisches verleihen. Und man braucht natürlich auch tolle Sänger. Und Ian Bell ist ein ganz interessanter Komponist, 45 Jahre alt jetzt. Und er hat ganz viele Stoffe gemacht. Der Erste Weltkrieg spielt manchmal eine Rolle. Aber auch die Stonewall-Unruhen, das war 1969, Unruhen zwischen der New Yorker Polizei und der LGBT-Community in der Christopher Street eben. Danach feiert man den Christopher Street Day. Alles aufgeführt an prominenten Häusern und er weiß, wie man so eine Geschichte effektvoll erzählt. Er ist auch nicht wählerisch in seinen Mitteln, also da hört man manchmal durchaus Stravinsky.
Auch Wagner?
Wagner auch, ja. Wagner aber vermittelt durch Filmmusik sozusagen. Aber es gibt auch Debussy dann und es gibt natürlich das große Theater der Stimmen. Also Ian Bells Musik ist nichts für neue Musikpuristen, würde ich mal sagen. Es gibt keine experimentellen Sachen, es gibt keine Elektronik. Aber sie ist doch sehr effektvoll gesetzt und sie dient auch immer der Szene.
Und wie haben die Mitwirkenden das umgesetzt in Brüssel?
Ja, es gibt eben die Stimmen sind doch sehr gefordert. Es gibt eben auch große Koloraturszenen. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht. Das ist eben Medusa und die wurde gesungen von der irischen Sopranistin Claudia Boyle. Ja, und wie Claudia Boyle war auch die Besetzung ansonsten in Brüssel wirklich handverlesen. Also von der zornigen Pallas Athene Mary Elizabeth Williams, auch eine Koloratöse, über Anno Comsi mit wirklich aberwitzigen Tongelanden. Also erfordert vor allem die Sängerin. Und da gibt es einen ganz unheldischen Perseus, gesungen von einem lyrischen Tenor, John Lovell.
Die Inszenierung der Oper war ja eigentlich eine Doppelbesetzung sozusagen. Also Lydia Steyr hat die Oper mit eigenem Libretto selber inszeniert. Und ich stelle mir das schwierig vor, wenn man den Text so gut kennt, selber geschrieben hat und dann aber inszenieren muss, in eine ganz andere Rolle gehen muss. Ist ihr der Spagat gelungen?
Ja, sonst interpretiert sie ja eigentlich bekannte
Stücke. Genau.
Und jetzt muss sie quasi über ihr eigenes Stück hinaus inszenieren. Ich würde sagen, ist es gelungen? Ja und nein. Also ist ein wirklich toller Einfall ist die Szene, die hat Lydia Steyr mit dem Bühnenbildner Florin Borg-Marzen entwickelt. Da gibt es so mehrere Podeste und Spielflächen und die werden von einem Bewegungschor, der letztlich mitspielt, werden die immer geschoben. Das sind die Schicksalsfrauen, sagt sie. Und da ist wirklich viel Bewegung drin. Und Katharina Schlipf hat sich da auch ein paar sehr extravagante Kostüme einfallen lassen. Starke Szenen bei den Anklängen an die griechische Tragödie. Vielleicht weniger, wenn es so um die persönliche Entwicklung der Medusa geht. Also die Vergewaltigung durch den alten weißen Mann Poseidon, die ist trotz Triggerwarnung, ist doch eher eine Opernkonvention. Und ich finde auch diese Begegnung mit Perseus, da hätte ich mir ein bisschen mehr Poesie, ein bisschen mehr Emotionalität entwickelt.
Erhofft.
Dankeschön.
Die Oper Medusa von Ian Bell wurde in Brüssel uraufgeführt. Bis zum 19. Mai gibt es noch 4 Aufführungen. Die sind aber alle schon ausverkauft. Das ist nicht selbstverständlich bei einer Uraufführung. Warum hier?
Es gibt auch ein Streaming übrigens. Das Datum weiß ich nicht mehr genau, aber da kann man sie anschauen. Ja, warum ist sie ausverkauft? Ich glaube, es ist ein Stoff, der heute noch berührt. Es ist sicher ein Frauenstoff, aber er ist auch nicht als feministisches Manifest aufgezogen, sondern er stellt eher Fragen an uns heute. Zum Beispiel, was das Leben als Mann und als Frau ausmacht, wie Macht funktioniert oder wie uns so die unterschiedliche Körperlichkeit prägt. Und ich glaube, diese Fragen, die werden auf der Bühne doch sehr plastisch verhandelt. Und im Zusammenhang mit der Musik hat das die Leute einfach begeistert.
Und das sind ja durchaus Fragen, die sich der Feminismus auch stellt. Also insofern passt das da auch dazu. Vielen Dank, Michael Struck-Schlohn, für die Eindrücke zur neuen Oper Medusa von Ian Bell an der Oper Lamonet in Brüssel. Das ist Musik über eine andere Sagengestalt, nämlich Moby Dick. Und geschrieben hat diese Musik ein Duo aus 2 Komponistinnen, Caroline Shaw und Andrew Yee. Andrew Yee ist Grammy-Preisträgerin, Cellistin, schreibt Musik für Film, Fernsehen und die Bühne und sie ist Transfrau. Was es heißt, fremd zu sein, nicht voll und ganz wahrgenommen zu werden in der eigenen Identität, das ist ein Thema, mit dem sich Andrew Yee in ihrer Kunst viel beschäftigt. Und Musik von ihr wurde auch aufgeführt beim Podium-Festival Esslingen. Das ist genau um diese Frage gekreist. Was bedeutet in unseren Zeiten anders sein, fremd sein? Die Überschrift der diesjährigen Ausgabe war Music for Aliens. 10 Tage lang haben Künstlerinnen und Künstler und das Publikum gemeinsam über äußerliches wie inneres Alien-Sein nachgedacht. Und gestern ist das Festival in einem großen Zusammengehörigkeitsgefühl geendet. Julia Kaiser war für uns in Esslingen.
Geflüchtete Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind. Die Bratschistin Ruth Kemner spielt ihnen ein Lamento. In geflüchteten Unterkünften auf Sizilien hat sie mit Menschen daran gearbeitet, die ihre Flucht überlebt haben. Für die Komposition hat sie geografische Koordinaten vor der Insel Lampedusa in ein Notationssystem umgewandelt und aus den Punkten, an denen Schlauchboote gekentert sind, dieses Stück geschrieben, mit einer Installation aus Video- und Papierbahnen, auf denen die Noten vom Mittelmeerwasser verwaschen und ausgeblichen sind. Aliens, Personen, die fremd sind oder sich nirgends zugehörig fühlen. Sie rückte das Podiumfestival in den Programmfokus. Ruth Kemner hat sich unter Geflüchteten als Alien gefühlt.
Ja, am Anfang schon sehr. Man war sehr anders als alle. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, wer ist eine Überlebende? Und kann ich das von mir sagen? Weil ich lebe ja, aber bin ich eine Überlebende? Wir sind irgendwie alle Freunde geworden und die haben mir alle gesagt, das ist das Schönste, was man machen kann, Musik zu spielen für diese Menschen, die gestorben sind. Und das hat mir diese ganze Angst genommen, die ich auch hatte durch das ganze Theaterstudium oder so, wo man gesagt hat, du kannst dir das nicht aneignen, das ist eine fremde Trauer.
Im Maie-Park im Herzen von Esslingen klingt Music for Aliens über eine Klanginstallation bis zu den Sternen. Beziehungsweise aus Lautsprechern in den Kastanienbäumen hinab zu den Besuchern. An manchen Stationen sind es Kompositionen der US-amerikanischen Cellistin Andrew Yee. An anderen klingt die Tar der Iranerin Elshan Hassini. Tafeln auf Englisch und Arabisch regen dazu an, Wünsche ins Universum zu schicken. Geschichten aus dem Innern der Nacht erzählte das popkulturelle Schlüsselwerk Rave 1998. Absolut aktuell ist dieser Einblick in Teenager-Einsamkeit, die im Club einfach weggetanzt wird. Eine spontan gecastete Gruppe von Jugendlichen tanzt durch eine von Esslingens zahllosen stillgelegten Industriehallen. Mal vor den Augen der Zuschauerinnen und Zuschauer, dann Stahltrepp auf, stampfend über ihren Köpfen und schließlich wie als bewegte Hinterglasmalerei in der nächsten Montagehalle. Das Publikum bleibt auf seine Klappstühle gebannt. Mittanzen ist nicht vorgesehen. Getröstet vielleicht durch Chopin-Nocturne, die Klavierperson Nasti mit leichter Hand auf einem in die Jahre gekommenen Instrument interpretiert, um schließlich selbst tanzend im Rave aufzugehen. Die Rollen von Beobachteten und Beobachtern verschwimmen, sowie die Trennschärfe zwischen eventuellen musikalischen Zugehörigkeiten längst aufgehoben ist. Wir selbst sind Aliens und die Musik ist offen für uns alle, sagt der künstlerische Leiter von Podium, Josten Eli.
Was hier schon passiert, ist, dass das Festivalprogramm insgesamt einfach ein Plädoyer dafür ist, für eben die Vielfalt und die Brücken, die dahin gebaut werden können. Also, dass hier Leute ins Konzert kommen, die eben nicht alle nach Donaueschingen wollen oder nach Schwetzingen, sondern hier sind vom Interesse her gesehen sehr unterschiedliches Publikum, die manchmal mit Chopin nichts anfangen können, manchmal mit Techno nichts anfangen können, manchmal mit Schönberg nichts anfangen können, manchmal mit der Uraufführung nichts anfangen können. Aber sie kommen halt trotzdem alle zu den Konzerten, in denen das alles irgendwie gemischt ist, auf eine Art und Weise, die nicht total beliebig ist, sondern die halt eine Geschichte davon erzählt, was es heißt, das gemeinsam mit zu zelebrieren.
Die US-amerikanische Komponistin Inti Figgis Visueta ist schon zum dritten Mal bei Podium. In Esslingen fühlt sie sich längst sehr willkommen und wiedererkannt. Als Transfrau, vor allem aber mit ihrer sehr besonderen Art zu komponieren, ist das längst nicht überall so.
I think my approach is often seen as alien.
Mein Ansatz wird oft als fremdartig empfunden. Und wenn ich meine Musik in Quartette einbringe, ist die Partitur etwas, das sie selbst erkunden und in ihren eigenen Kontext übertragen können. Mir geht es wirklich darum, die Erinnerungen und die individuelle Lebensmatrix jedes Einzelnen als Quelle dafür zu nutzen, wie die Aufführung eines Stücks dann wird. Und so ist jedes Stück eine Einladung an andere, sich selbst einzubringen und Texturen und größere musikalische Strukturen mitzugestalten.
Das Rothko String Quartet spielt zum Festivalabschluss Inti Figgis Visuetas Komposition Samara, inspiriert vom mit Propellerflügeln gezierten Samen des Ahornbaums.
I think the concept of alien, of course, is like we can tie it to borders.
Das Konzept von Alien lässt sich natürlich mit Abgrenzung in Verbindung bringen, mit Vorstellungen von Normalität und Abnormalität des anderen. Aber ich finde, das Festival leistet wirklich gute Arbeit darin, sehr verschiedene Stimmen einzuladen, sodass das andere zum Normalen wird, hier in dieser kleinen Stadt im Süden Deutschlands. Wir hören, wie sich die Ära von 2026 neben Musik aus dem 15. Jahrhundert ausnimmt und neben anderen Werken von Schubert oder Schönberg. Und ich finde, das ist eine wirklich schöne Art, genauer zu betrachten, was es bedeutet, in dieser Welt im Moment ein Alien zu sein.
Complexifying the concept of what being an alien is in this world at the moment.
Podium Esslingen ist es in seinem 17. Jahr gelungen, nicht nur musikalische Genregrenzen wirkungsvoll aufzuheben, sondern sich auch erneut enger mit der Stadtgemeinschaft zu verbinden. beispielhaft in einer Zeit des Pessimismus und der kulturellen Kälte.
Das Podiumfestival Essling ist gestern zu Ende gegangen. Julia Kaiser war für uns dabei. Good Vibrations war das Motto des Kronberg-Festivals 2025 und es ging dabei weniger um die Beach Boys, mehr um den leidenschaftlichen Sound von Streichinstrumenten. Den können Sie gleich im Musikpanorama nach 21 Uhr hören, unter anderem im Streichquintett Opus 111 von Johannes Brahms. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und wenn Sie die Beiträge des Musikjournals gerne weiterempfehlen oder nochmal hören wollen, dann schauen Sie doch auch in der Deutschlandfunk-App nach. Machen Sie es gut!